Da kann man sich doch nur an den Kopf fassen, oder? Habt ihr das auch so in letzter Zeit ab und zu mal gehört? Vielleicht auch selbst gemacht, da kann man sich ja nur an den Kopf greifen. Ja, so über manche politische Entscheidungen. Oder seid ihr so ganz außerhalb der gesellschaftlichen Themenfelder? Ja? Also mir geht es fast Tag für Tag so in Begegnungen, sagen Leute, wie kann man nur? Und dann greift man sich ans Hirn, ja, wie kann man nur? Politische Entscheidungen, GEG, Gebäudeenergiegesetzgebung und was weiß ich, so diskutiert wird. Oder kürzlich unsere jüngste Tochter, die Salome, hat Zwillinge gekriegt im November. Ja. Enkel Nummer 7 und Nummer 8. So, wer kann mithalten? Super. Siehste? Ja, das ist doch toll. Multiplikation funktioniert, oder? Also die hat Zwillinge gekriegt, sind ihre ersten Kinder. Und es ist ja die Generation Instagram und so, diese ganze. Und es ist schon erstaunlich, da kann man sich manchmal auch nur an den Kopf greifen, was da in dieser Szene, was da an Ratschlägen kommt. Ja, die Kinder ja nicht mit den Eltern in Berührung bringen, also mit den Großeltern in Berührung bringen, weil es könnte ja irgendein Virus sich übertragen und erst mal ein paar Wochen ganz isoliert halten und lauter so ein Quatsch. Ich sage es ganz deutlich. Und da kann man sich doch nur an den Kopf greifen. Aber vielleicht geht es euch auch so in ganz persönlichen Entscheidungen. Manchmal poppen bei mir so Erinnerungsmomente auf, wo ich denke, oh, wie konnte ich nur? Ja. So vielleicht Entscheidungen, die ich getroffen habe, Situationen, wo ich mich blöd angestellt habe. Und es war irgendwie peinlich, das war komisch, da ist irgendwie nichts Gutes draus entstanden. Und manchmal kommt es so in der Erinnerung zurück in ungünstigsten Momenten und ich denke, oh, wie konnte ich nur? Vielleicht geht es nur mir so. Da gibt es den einen oder anderen unter uns, dem es auch so gehen. Wie kann man nur? Ja. Und das hat sich vielleicht auch ein bisschen gehäuft. Warum? Weil wir in Zeiten leben, wo vieles von dem, was wir gewöhnt sind, so nicht mehr funktioniert, nicht mehr greift. Und man muss neue Wege gehen, neue Entscheidungen treffen, Situationen begegnen. Und ich ehrlich, ich bin froh, dass ich die politischen Entscheidungen nicht treffen muss, die zurzeit treffen müssen, bei allem Respekt und aller Ehre. Und boah, ich habe Führungsarbeit über viele Jahre gemacht und mache sie noch. Es ist nicht immer so leicht, wie es manchmal aussieht. Was braucht es denn? Weisheit. Und so was ist denn jetzt richtig? Was mache ich denn jetzt nur? Was sollen wir jetzt nur entscheiden? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Und dann greifen wir vielleicht zurück auf unsere Schatzkisten der Vergangenheit oder lesen Bücher, die in den 80er Jahren geschrieben worden sind und denken, na, irgendwie reicht nicht, funktioniert nicht. Und wir befinden uns da durchaus in vielerlei Hinsicht, gehe gleich noch ein bisschen näher drauf ein, in vielerlei Hinsicht befinden wir uns in so einer Phase, dass vieles von dem, was wir gewohnt sind, geht so nicht mehr. Aber wie geht es denn wirklich und wie funktioniert es wieder, ist auch noch nicht klar. Es ist so ein bisschen eine Zwischenzeit und die ist unangenehm. Die fühlt sich komisch an. Und natürlich, was tun wir, wenn wir als Christen unterwegs sind und denken, irgendwie, ich weiß nicht recht. Dann gehen wir zum Herrn. Dann hören wir auf Gott. Dann sagen wir, Herr, wie soll es denn gehen? Und in einem dieser Zeiten des Hörens und des Fragens vor Gott habe ich einen Impuls gekriegt. Mein Gott redet ja nicht unendlich. Er ist kein Schwätzkistle. Ja, so er bringt manchmal Sachen ziemlich auf den Punkt. Relativ zügig auf den Punkt. Und ich habe eine Stelle vom Wort Gottes gehört, 5. Mose 34, Vers 9, da heißt es, Josua wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, als Mose seine Hände auf ihn legte. Das ist ein neurologischer Ansatz. Ja. Also, Neugestaltung des Hirns. Ja. Als Mose die Hände auf ihn legte, auf Josua legte, empfing er den Geist der Weisheit. Na ja, okay, ja, tolles Wort. Aber in welche Situation wird dieser Text geschrieben? Was erzählt die Geschichte drumherum? Es war die Zeit, Mose war von ihnen gegangen. Mose, der sie 40 Jahre durch die Wüste begleitet hatte, der 40 Jahre ein Bezugspunkt war, eine gewohnte Größe, eine Lebensart, die sie gewohnt waren, auch wenn sie doof war, aber es war immerhin gewohnt. Jeden Morgen, mana, mana, da, 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 ja, jeden Morgen hast du dein Essen gehabt, ja, und es, Gott hat Wunder getan, hat sie durchgebracht, ja, sie haben gemurrt und geweint und Gott war wieder gnädig und sie mussten 40 Jahre da in der Wüste rummarschieren. Aber immerhin, es war blöd, aber wir sind es gewohnt. Und es war Mose weg. Und Josua war in Position. Josua war derjenige, der jetzt die Verantwortung getragen hat. Sie waren aber auch noch nicht dort, wo sie hin wollten, ins Land der Verheißung, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Wenn wieder alles besser wird, wie früher. Nein. Wenn alles besser wird, wenn alles anders wird, da waren sie nicht. Das war so ein Zwischenzustand. Das Alte war nicht mehr, das Neue war aber auch noch nicht. Und in diese Zwischenzeit, in diese Phase kommt dieses Wort hinein, die Erläuterung, die Erklärung, das Handeln und Hineinsprechen Gottes. Josua wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Und da dachte ich, ist doch interessant, dass genau in diese Zwischenzeit Gott darauf hinweist, der Geist der Weisheit. Lass mich vielleicht kurz, dass wir das auch kontextualisieren in unser Leben. Zwischenzeit, natürlich sind wir gesellschaftlich so. Ich denke, da muss man nicht allzu viel sagen. Vieles Energiewende und viele Themen, wo wir sagen, Zeitenwenden wieder, könnte wieder Krieg, ist vor unserer Haustür sozusagen. Plötzlich sind die Dinge wieder anders. Wie wird es sein und so weiter, diese Zwischenzeit. Aber es sind ja auch manchmal ganz persönliche Lebensphasen. Vielleicht erinnert ihr euch, so Teenagerzeit ist so eine Zwischenzeit. Man ist nicht mehr Kind. Aber auch noch nicht erwachsen. Denkt man natürlich, müsste erwachsen. Aber wir haben jetzt ja, glaube ich, keine Teenager, da können wir ganz frei reden. So eine Zwischenzeit im Leben, ja, wo so, wer bin ich? Ja? Wie geht's eigentlich? Jetzt wir als Eltern, erinnere mich an die Teenagerzeit, wenn die Kinder dann zu Teenager werden, da denkst du, war doch mein nettes Mädel, ja, mein fescher Bub. Was begehrt er plötzlich auf? Meint er schon, er sei jetzt groß und erwachsen und dann muss er sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch und all so Sachen. Und so diese Umbruchszeit. Ja. Und ich erinnere mich irgendwann bei unserem ältesten Sohn Simeon, wo es dann zum ersten Mal so kam und die Irritation bei Papa und Mama aufgetreten ist. Irgendwann wurde mir klar, gut, wenn er 18 ist, wird er unser Haus verlassen. Wir haben zu unseren Kindern gesagt, wenn er 18 seid, raus. Ja. Ja, haben wir schon, das ist wirklich so. Ja. Nicht, dass wir sie rausgeschmissen haben, aber wir haben sie darauf hin erzogen. Ja, mit 18 seid ihr für euer Leben verantwortlich. So. Und dann war es mir plötzlich bewusst, wow, mit 18 verlässt er das ja nicht mehr lang. Wie nutze ich diese Zwischenzeit und was will ich mitgeben? Was sollen sie denn vor allem ins Leben mitnehmen? Und das nun nebenbei so, zwei Dinge sind uns wichtig geworden und es hat gut gegriffen. Das eine, ich will Ihnen, ich sage es ganz bewusst, ist das Wort Gottesfurcht mitgeben. Also die Achtsamkeit, nicht Angst vor Gott, sondern die Achtsamkeit, auf den Wegen des Herrn zu bleiben. Warum? Weil die Wege des Herrn sind gut. Also auch nicht ein Glaubenskonzept oder Hauptsache, Sie gehen in Freikirchen, dann wird alles gut. Nein, eine Gottesfurcht. Ja. Eine Gottesfurcht. Leute, Kinder, seid achtsam auf die Wege des Herrn. Überprüft eure Schritte, eure Entscheidungen, die ihr trefft. Sind sie im Einklang mit den Weisungen des Herrn, mit den Gedanken unseres Gottes? Denn die sind gut, das ist das Beste, was du machen kannst. So, das war der eine Orientierungspunkt. Und der andere Orientierungspunkt zu erziehen, zur Selbstständigkeit zu erziehen. Eigenverantwortlichkeit. Nimm Verantwortung für dein Leben. Sag nicht, die da oben sollen es machen. Sondern nimm Verantwortung für dein Leben, für deine Entscheidungen, die du triffst, für die Konsequenzen deiner Entscheidungen, die du triffst. Das waren so die zwei Bezugspunkte. Und ich finde es immer noch gut. Weisheit in dieser Zwischenzeit, das zu erlernen, was sind gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Und manche von uns sind natürlich auch in Lebensphasen, wo wir Spuren wechseln. Manchmal ungewollt, kommt ein Einbruch in unser Leben und plötzlich ist alles anders. Das Gewohnte funktioniert nicht mehr. Ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch gehabt mit dem Rest, der für die Frau fortgelaufen hat, gesagt, Schluss mit der Ehe, ich mag nicht mehr, will nicht mehr, kann nicht mehr, weg, ohne jetzt Schuld irgendwie zuzuweisen und plötzlich ist das Leben ein anderes. Ja. Also wie kommst du klar damit? Noch nichts Neues, Etabliertes, das, was bisher gewohnt war, ist nicht mehr da. Und es gibt so einen Einbruch ins Leben, das kann passieren, wenn geliebte Menschen uns plötzlich genommen werden, wenn berufliche Entwicklungen nicht so weitergehen, wie wir es uns gedacht haben und plötzlich ist es anders. Wenn wir Übergabe, das war jetzt vorgestern ein Gespräch, wo ich wieder hatte, Firmenchef, der abgibt an die nächste Generation, das ist nicht so leicht. Die Zwischenzeit. Und so gibt es ganz viele Situationen, Zwischenzeitsituationen, nicht nur die große gesellschaftliche Situation, sondern Situationen des Umbruchs, Situationen des Ungewohnten, wo wir auf Ebenen und Bereiche uns einlassen müssen, die wir noch nicht kennen. Und es ist unangenehm. Selbst wenn wir das Leben, wie wir es bisher hatten, für nicht so gut empfinden, aber uns auf was Neues einzulassen, was Unbekanntes einzulassen, fällt den allermeisten von uns sehr, sehr schwer. Und in diese Situation hinein sagt der Herr auch zu dir heute Morgen, der Geist der Weisheit, empfange den Geist der Weisheit. Interessanterweise finden wir das an vielen Stellen, das ist nicht nur an der einen Stelle. Ich erinnere nur dran, kann ich jetzt nicht auf jede Geschichte hier detailliert eingehen, aber immer wieder, auch Josef war so einer, ja, diese Umbruchszeit, Josef, der 12. Sohn von Isaak, richtig? Zwölfte, und der Benjamin kam noch 13, oder? Sohn von Jakob natürlich, genau. Nee, Sohn, genau, was, 11.? Sehr bibelkundiger als ich, na, alles gut. Auf jeden Fall ein Sohn, der Josef, Träumer, der mit dem Mädelkleider, ja, der Kleider der Prinzessin, der Papa hat ihn da ein bisschen verhätschelt und vertätschelt. Und Gott setzt ihn hinein in eine Situation des Umbruchs. Ja, sagt, die Versorgungslage wird schwierig. 7 Jahre habt ihr noch. Ja, die Traumauslegung, ja, von den 7 fetten Kühen, erinnert euch, und den 7 mageren Kühen. Sagt, 7 Jahre haben wir noch in Fülle, Hülle und Fülle, aber dann kommt eine Zeit, wo es Dürre wird. Und er ist hineingesetzt als einer, und der Apostelgeschichte 7, Vers 10 erläutert diese Geschichte. Gott gab Josef Gnade und Weisheit vor Pharao. Der setzte ihn zum Kanzler über Ägypten und sein ganzes Haus. So, auch hier hat Gott jemand ausgestattet mit Weisheit in so einer Zwischenzeit, in so einer Situation, wo es jemand braucht, gute Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig sich als richtig erweisen. Und ihr findet viele andere Stellen. Salomo war so, bevor der Tempel gebaut war und das Königreich etabliert war. Diakone im Neuen Testament sollten Leute sein voller Weisheit. Ja. So, immer wieder Leute, wo in Umbruchszeiten sind, vor allem dort ist die Betonung auf, was es unter anderem, aber vor allem braucht, ist Weisheit. Insofern meine ich schon, dass es auch ein Wort ist von Gott in unserer heutigen Zeit. Jetzt sind wir wieder in solchen Umbruchszeiten. Was braucht es denn? Und es gibt viele Ideen und viele Gedanken und Festhalten am Alten und früher war alles besser und jeder ist plötzlich jemand, der eine Ahnung hat, wie man was machen muss. Aber was braucht es? Es braucht Weisheit. Und bevor ich da noch ein bisschen tiefer reingehe, ist vielleicht mal die Frage zu stellen, wenn wir von Weisheit sprechen, von was reden wir überhaupt? Oh, das ist nicht gut genug hier, sorry. Biblische Weisheit, zum einen vielleicht nur 2 Texte. Biblische Weisheit, da heißt es, der Weisheitanfang ist die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Und den Heiligen, also unseren Gott, zu erkennen, das ist Verstand. So der Anfang, damit Weisheit kommt, ist Gottes Furcht. Also die Anerkennung, es gibt jemand über mich. Ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss, auch wenn ich Schwabe bin. Ja. Geht zur schwäbischen Hausfrau, die weiß, wie es geht. Ja, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht kommt selbst die schwäbische Hausfrau an die Grenzen ihrer Haushalterschaft und ihrer Möglichkeiten. Ja. So, das heißt, der Anfang von Weisheit nach biblischem Erkenntnis und Verständnis ist, überhaupt mal anzuerkennen, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt einen Gott, der Weise ist, der klug ist, der die Antworten hat, der über mir steht. Ich bin demütig genug und kann mich einordnen und unterordnen und habe dadurch überhaupt erst Verlangen, danach zu fragen, wie geht's denn? Und es ist, wenn man, ich bin jetzt fast 64, wenn man dann einen 64-jährigen Mann sagt, du, ich weiß nicht, wie es geht, das ist peinlich. Aber diese Demut, diese Ehrlichkeit, diese Aufrichtigkeit ist der Anfang von Weisheit. Und ein ganz tolles Wort, da kommen wir noch mal am Schluss zurück. Auch das ist mir wichtig, dass wir mit dieser Wahrheit in diese Fragestellungen gehen. In Christus, sagt Paulus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Und wo ist Christus? In uns. Er ist überall, aber er ist auch uns ganz nah in uns. Das heißt, die Weisheit des Christus ist nicht so weit weg von uns, sondern ist vielleicht näher. Die richtige Entscheidung, die richtige Vorgehensweise ist vielleicht näher in deiner Situation, als du gedacht hast. Denn Christus in uns ist diese Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist Weisheit und Erkenntnis der verschiedenen Situationen. Und dann findet ihr in der Schrift, Entschuldigung, dass man das war nicht groß genug hier, findet ihr diese Anwendungen im Grunde auch in der Schrift für alle möglichen Lebensbereiche. Und das ist mir wichtig zu sagen, Weisheit für den Alltag, Weisheit für die Fragen des Lebens, wo wir Tag für Tag drinstehen, Weisheit in diesen Lebensphasen, wo wir Entscheidungen treffen müssen über Situationen, die wir noch nicht kennen, die uns fremd sind, wo wir Scheidung nehmen müssen, gehen wir links oder gehen wir rechts und wir wissen noch nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. So, und wie kommt es nun dazu, dass wir diese Weisheit haben? Vielleicht Weisheit, ich versuche es mal vielleicht so zu erklären, vom Griechischen her Sophia, Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Die Philosophie, die Sophia, beschreibt eigentlich so die grundsätzlichen Dinge, die großen Zusammenhänge. Wo kommen wir her? Wo geht's hin? Wer sind wir eigentlich wirklich? So die großen Themenfelder, die Metaebenen-Themenfelder, das ist die Sophia, die Liebe zu diesen großen, weiten Erkenntnissen und Weisheiten. Griechische Sprache kennt aber auch noch ein anderes Wort dafür, für diese Weisheit. Erkenntnis wird es oft übersetzt, also in der Luther benutzt es dann oft als Erkenntnis und versucht es zu differenzieren, Weisheit und Erkenntnis. Das sind zwei griechische Worte und die Pronesis, also diese Erkenntnis, dieser Teil der Weisheit, ist sozusagen den Verstand zu haben, was ist jetzt aktuell das Richtige zu tun. Und im Grunde ist, wie die Bibel, wisst ihr, im hebräischen Denken auch, und das wirkt sich ja auch aus im Neuen Testament natürlich, ist es immer ein bisschen ganzheitlicher, nicht so getrennt voneinander. Und insofern können wir sagen, echte Weisheit, göttliche Weisheit ist, dass wir Entscheidungen treffen, die heute richtig sind, aber auch hineinpassen in die großen Wahrheiten, die es grundsätzlich gibt, so dass wir auch, wenn wir 5 Jahre zurückschauen, dass wir da nicht sagen, oh, wie konnte ich nur, sondern sagen, preis dem Herrn. Also echte Weisheit ist nicht nur die Spontansituation und ist auch nicht das Philosophieren über, wie sind die Dinge im Großen und Ganzen, sondern es bringt es zusammen und ich muss ja heute eine Entscheidung treffen. Nehme ich den Auftrag an oder nehme ich nicht an? Ja. Stelle ich den Mann ein oder stelle ich nicht ein? Gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Wie mache ich die Erziehung? Was ist richtig im Umgang mit meinem Kind, mit meinen Enkeln? Was ist die richtige Berufsentscheidung? Das sind ja tagtägliche Entscheidungen, die ich jetzt treffen muss. Aber biblische Weisheit ist, ich treffe sie so, dass ich auch in 5 Jahren, wenn ich zurückblicke, sage, ja, das war gut. Weil es auch in die großen Wahrheiten, in die großen Erkenntnisse des Gesamten reinpasst. Es ist nicht nur meine individuelle Richtigkeit, sondern es ist grundsätzlich richtig. Und da muss ich ganz kurz einen kleinen, nicht Ausflug machen, aber bewusst machen. Der Zeitgeist prägt uns hedonistisch. Schon mal gehört? Hedonismus ist sozusagen die Lebensart, mein Wohlergehen ist der höchste Wert überhaupt. Wenn es mir gut geht, wenn ich Spaß habe, wenn es mir wohl ergeht, dann ist es zunächst schon mal richtig. Wenn ich dann noch dem anderen keinen Schaden dabei zufüge, aktuell, dann ist es richtig gut. Das ist Hedonismus. Und über die Jahrzehnte hat sich das aufgebaut und im Grunde ist das in weiten Teilen unserer Gesellschaft ist die Leitphilosophie. Ja? Schon mal gemerkt so? Ja. Und so werden wir auch hingetrimmt. Jetzt guck mal nach dir, dass es dir gut geht. Und ja, das hat seinen Wert, weil manche bewegen sich nur im Dienst an anderen. Aber im Grunde eine Verkürzung des Individualismus zu sagen, es geht darum, dass es mir gut geht. Das ist keine Weisheit. Denn wenn es nicht in das Gesamte passt, dass es meiner Familie gut geht, dass es dem Volk gut geht, dass wir Grundsätzlichkeiten halten, dass wir zum Beispiel Treue halten. Und Treue ist einer der höchsten biblischen Werte. Nicht um jeden Preis, auch nicht bitte falsch verstehen, im Sinne von einmal Ja gesagt ist immer Ja. Es gibt Situationen, aber im Grunde muss ich heute schon ein bisschen das Pendel in die andere Richtung schieben und sagen, vergesst die Treue nicht. Manche Sachen muss ich einfach auch mal durchhalten, auch wenn es weh tut, wenn es schmerzlich wird. So, und jetzt bin ich bei meinem Punkt. Weisheit werden wir nicht erleben, wenn wir immer auf dem Wohlfühlfeld uns bewegen. Sondern Weisheit heißt ja genau in dieser Zwischensituation, ich treffe Entscheidungen und gehe aufs Wasser, gehe einen Schritt in ein unbekanntes Land, werde eine Entscheidung treffen, die mich herausfordert, die mich aus meiner Komfortzone rausnimmt und ich stehe plötzlich in einer Situation und denke, oh, was mache ich? Bleibe ich aber in meiner Komfortzone, dann wird so eine Zwischenzeit, so eine Veränderungszeit, wird an mir vorbeirauschen und ich werde nur noch reagieren können und mitgezogen werden im Strom andere, die irgendwohin rennen und meinen, die Antworten zu haben. So Weisheit ohne Schmerz geht nicht. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums von Michael Winkler heute Morgen. Ja, die Schmerzvermeidung ist doch natürlich. Klar vermeiden wir Schmerz. Ist ja logisch. Aber Schmerzvermeidung um jeden Preis und dabei opfern wir auch grundsätzliche Richtigkeiten, führt ins Chaos. Wir müssen manchmal Entscheidungen treffen, die wehtun, weil sie grundsätzlich richtig sind. So deshalb, Slide Error, gut. Deshalb Weisheit kann ich nicht rausnehmen von einfach, wir denken mal ein bisschen drüber nach, über die großen Zusammenhänge, wie, wo, was ist, sondern Weisheit ist eine zutiefst persönliche, praktische Angelegenheit, richtige Entscheidungen zu treffen, die ich erlebe. Und das ist das Verständnis von Weisheit in der Schrift. Und jetzt zu sagen, Weisheit zu erlangen, Herr, wenn einer Weisheit mangelt, Herr, was soll ich tun? Das ist ja die einfache Frage, die wir ein paar Mal in der Woche vielleicht haben. Und ganz besonders eben, wie gesagt, in Zeiten, wo sich Dinge dramatisch und gravierend verändern. Was soll ich nur machen? Und da hinein spricht dieses Wort, Gott schenkt uns den Geist der Weisheit. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, Herr, ich habe keine Ahnung, der bitte Gott, der gerne gibt. Heißt es im Jakobusbrief. Aber nicht, Herr, ich bete um Weisheit, mach mal. So, wenn Gott dann redet, wenn Gott dir Weisheit gibt, wenn Gott dir Gnade gibt, zu erkennen, was der richtige Schritt ist, die Schritte tun musst du. Sonst wird die Weisheit sich nicht entfalten. Ist uns ja alle klar. Aber da kommt dann der schmerzliche Teil rein. So, deshalb, das Erbitten um Weisheit ist auch die Bereitschaft, dann Wege zu gehen. Glauben und Gehorsam kann ich nicht voneinander trennen. Das heißt, Herr, ich empfange von dir deine Anregung, dein Gespräch, auch die Kraft dazu zur Umsetzung, aber ich tue es. Okay, Herr, dann gehe ich diesen Weg. Dann wage ich mich in dieses neue Land. Und jetzt kommt eine Verbindung zu eurem Thema, was euch in den nächsten Predigten beschäftigen wird. Natürlich, übernatürlich. Lasst mich vielleicht das kurz auch da definitiv oder von der Definition her klarstellen. Übernatürliches fängt dort an, wo du an deine Grenzen gestoßen bist. Und der nächste Schritt ist übernatürlich. Das heißt, es kann für dich etwas übernatürlich sein, wo der andere sagt, das ist doch kein Problem. Aber wenn der eine laufen kann und macht seinen Marathon und du hast Schwierigkeiten mit deinen Beinen, weil irgendwie krank bist, und dann ist mal wieder zwei Schritte gehen zu können und mal wieder drei Stufen ins nächste Stockwerk zu gehen, ist ein übernatürlicher Kraftakt, oder? Und dann zu sagen, Herr, ich brauche diese Kraft für diese nächsten drei Schritte, ist das für dich ein Wunder? Wo der andere sagt, ups, springt hoch, dein Enkel an dir vorbei und sagt, Mensch, der lebt schon in diesem Wunder. So, lasst uns auch von der Definition, übernatürlich kommt in der Schrift nicht vor, da ist immer das Wort Wunder. Aber das Übernatürliche ist, wenn es über deine natürlichen Möglichkeiten hinausgeht, dann ist es übernatürlich. Und es ist manchmal Zentimeter neben dem, was natürlich ist. Und wie gesagt, wo andere vielleicht sagen, ja pfff. Und wir müssen aufpassen, dass wir Übernatürliches nicht nur in diesem Sensationellen betrachten. Diese Sehnsucht nach dem Sensationellen, der Tote, der aufsteht wieder, ist natürlich toll, ist auch ein Wunder. Aber wenn wir darauf fokussieren, dann fokussieren wir eigentlich darauf, in meiner Gemeinde, da passieren Wunder. Durch meinen Dienst sind Wunder passiert. Dann ist nicht mehr der Herr im Zentrum, dann bin ganz schnell ich als der Wundertäter im Zentrum. Meine Gebeten sind halt wirksamer als deine. Ja. So, das sagt man so nicht. Das ist immer alles für den Herrn. Soli Deo Gloria. Aber da im Herzchen da drin ist es schon so. Durch mich ist das passiert. So, in diesem Verlangen oft nach diesem Sensationellen ist oft das Ego des Menschen ganz stark mittendrin. Wenn aber die Not uns treibt, wenn der Schmerz da ist, wenn die Barmherzigkeit verlangt wird, wenn wir sagen, Herr, wir kommen hier nicht mehr weiter, tu was bitte, Herr. Dann geht es um die Not, dann geht es um die nächsten Schritte, dann geht es darum, dass eine Situation, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind, Anfang der Weisheit sagt, Herr, wir können es nicht, wir brauchen dich, Herr. Und dort fängt Wunder an. Deshalb ist auch mit dem Thema Weisheit. Erwarte das Wunder der Weisheit bei deinen Entscheidungen. Herr, wir müssen diese Woche eine Entscheidung treffen. Soll unser Kind aufs Gymnasium oder doch in die Realschule? Entscheidungen. Herr, ehrlich, wir wissen es nicht. Natürlich wollen wir das, alle Kinder wollen. Alle Eltern wollen, dass sie im Gymnasium sind und die ganz Gescheite werden, der ganze Tag gescheit. Ja. Aber ist das richtig? Passt das zu der Lebensentwicklung unseres Kindes? Passt es zu dem, was vielleicht in 5 oder 10 Jahren wir sagen, Mensch, gut, da ist ein guter Weg gegangen. Und wir haben ihn nicht in was reingepusht, weil das halt allgemein so gesehen wird. So viele Entscheidungen. Und ich lade uns ein in genau diesen Situationen, die jeder von uns kennt. Und viele Mal hat, egal welchen Alter, egal welchen Lebensumstand, da zu sagen, Herr, beschenke mich mit deiner Weisheit. Und nun sagt das Wort Gottes, und da kommen wir so ein bisschen in das Thema auch geistliche Gaben. Wie gesagt, ihr könnt es nicht sehen, 1. Korinther 12, Vers 8, da heißt es auch, dass Gott Gaben, geistliche Gaben des Wortes der Weisheit gibt. Das gehört zu einem Gabenspektrum. Ganz kurz wieder ein kleiner Ausflug in die Gabenlehre. Es gibt, manche in der Schrift werden Gnadengaben als Charismen beschrieben. Charis, Gnade, Ma, Wirkung. Gnadenwirkungen. Und im Grunde sind es dann auch Dinge wie Gastfreundschaft und Lehrfähigkeit und viele solche Dinge, handwerkliche Begnadung. Dann sagt man, der ist unfassbar begnadet. Das sind eigentlich Geburtsgeschenke, wo Gott in unser Leben hineingibt und die wir entdecken und entfalten dürfen und wo uns gehören. Sozusagen, wir können nachts aufstehen und Musik machen, wenn wir begnadet sind in der Musik. Das ist die eine Ebene. Nennen wir es mal natürliche Gaben, die natürlich auch Gott übernatürlich in uns gegeben hat, aber die uns eigen sind und die wir auch, sage ich mal, ohne Gott nutzen können. Erleben wir dann nicht, auch nicht als Wunder? Sagt ich so ganz einfach, ja, spiel mal Klavier, absolutes Gehör. Sag, was habt ihr für ein Problem? Ich hab's nicht. Ja. So. Begnadet. 1. Korinther 12, Vers 1 und folgende beschreibt uns aber die Charismata Pneumatika. Gibt es Pneumatiker unter uns? Ihr wisst, was Pneumatik ist? Ja, wenn es Luft. Charismata Pneumatika bringt nochmal eine andere Dimension in die geistlichen Gaben, nämlich die eingehauchten Gaben. Wenn ihr zusammenkommt, so heißt es hier, so wie wir heute zusammen sind, dann hat Gott, gibt einem jedem etwas. Der Geist Gottes teilt zu. Denn das sind Nöte im Raum und das sind Wirkungen im Raum. Das müssen wir noch ein bisschen üben in der Gemeinde des Herrn in unseren Breitengraden. Ja, weil wir fokussieren immer auf die Bühne, das haben wir gelernt. Und dann müssen wir alles machen da auf der Bühne. Ja, so. Nein, Gott, der Geist Gottes teilt zu. Der Geist Gottes, sein Herz sieht die Nöte, die im Raum sind. Wo Menschen an die Grenzen gekommen sind ihrer Möglichkeiten. Und so sitzen ja auch heute Morgen Menschen da, die sagen, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Jetzt ist es oft so, dass Gott nicht dir das Wort der Weisheit gibt. Mach's doch so. Wir sind auch manchmal ein bisschen im Tunnelblick. Ja, gar nicht so einfach, das Wort zu hören für unsere Entscheidung. Sondern Gott gibt einem anderen das Wort der Weisheit für dich. Warum machst du es eigentlich nicht so? Und es ist nicht immer so, spricht der Herr, und dann kommen Donner und Gewitter und Blitz. Manchmal schon, aber selten. Sondern manchmal ist es auch, auch nicht nur im gottesdienstlichen Setting, wenn wir schön hier in den Reihen sitzen, vielleicht nachher beim Potluck. Ja, kommt dir die Erhellung und sagt im Gespräch plötzlich, sagt du, ich habe so den Eindruck oder in mir der Gedanke, warum machst du eigentlich nicht so? Und Gottes Weisheit wirkt oft in diesen natürlichsten Begegnungen und Zusammenhängen. Aber erwarten wir das? Sag, ich bin so doof, Gott wird mich nicht gebrauchen. Gerade das ist der Vorteil, dass du so doof bist in einer fachlichen Angelegenheit. Weil wir, die wir fachlich so gut drauf sind, gucken auch immer nur in die gleiche Richtung. Wir sind betriebsblind. Und jetzt in Zeiten des Umbruchs ist die Betriebsblindheit echt ein Problem. So haben wir es immer gemacht. Schrecklich, gell? Jetzt müssen wir es aber neu machen. Wir wissen aber nicht wie. Und manchmal ist der, der keine Ahnung hat, der Idiotes, griechisches Wort, ja, unkundig heißt das, der Unkundige empfängt plötzlich ein Wort, weiß gar nicht richtig, was er sagt, hört sich bloß gescheit an. Und der Fachkraft sagt, das ist die Lösung. Und wie oft erlebe ich das? Mitten im Alltag, im Gottesdienst weniger, im Alltag mehr. Da gehört es ja auch hin. Auch in den Gottesdienst, da üben wir es eigentlich ein. So, das heißt, diese Erwartung, ich konzentriere es jetzt auf dieses Wort der Weisheit, da gibt es noch 8 andere, die dort beschrieben werden. Und ich will gar nicht Paulus begrenzen, sondern sagt, da ist Ende Gelände. Ganz einfach, es braucht manchmal übernatürliche Weisheit, Erkenntnis, Wirkkraft. Wir kommen an die Grenzen unserer Sprache, unserer physikalischen Möglichkeiten, was auch immer. Und jetzt fängt es an, dass manche können durch ihre Gnadengabe weit über diese Grenzen gehen, die für die meisten Menschen Grenzen sind, weil sie diese Geburtsgeschenke in sich haben und sie entfaltet haben. Aber viele von uns kommen dann an die Grenze und jetzt brauche ich den Impuls, die Kraft, das Wort, jetzt bleiben wir beim Wort der Weisheit, damit ich eine Entscheidung treffen kann, die mir eigentlich fremd noch ist. Und dieses Wort zu geben, das Wort der Weisheit, ist etwas, was Gott dir gibt für deinen Nächsten. Gläubig oder nicht gläubig? Gläubig oder nicht gläubig? Und du schreibst vielleicht eine Geburtstagskarte und schreibst ein Wort der Weisheit drauf. Oder in nachbarschaftlichen Gespräch sagst du das Wort der Weisheit. Und wir sagen, jetzt langen wir uns auch an den Kopf und sagen, warum komme ich da nicht selber drauf? Ich glaube, wir kennen die Situation, es ist gar nicht so weit weg. Aber jetzt zu sagen, Herr, das ist genau, was ich erwarte. Hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Hier bin ich deine Magd, dein Knecht. Hier bin ich deine Tochter, dein Sohn. Gebrauche mich in Themen, wo ich eigentlich keine Ahnung habe. Aber dienen möchte, weil mich die Not des anderen, weil mich die Frage des anderen, weil mich im Instagram das Zeug nervt und ihnen sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, Herr, ihr braucht ein Wort der Weisheit. Und diese Dimension, wenn ihr auch in den nächsten Predigten da einiges drüber hören werdet, natürlich, übernatürlich, zieht es nicht zu hoch raus, dann ist es zu weit weg von uns. Und denken, ja, das passiert bei uns sowieso nicht, boah, da bin ich nicht reif genug. Das machen wir's. Manchmal machen wir die Sache so kompliziert, Leute. Hol es rein in dein Hier und Jetzt und erlebe heute Morgen dein Wunder. Ja. Sag, Herr, ich gehe einen Schritt weiter aufgrund deines Impulses, den du gegeben hast. Wie gesagt, Kraftwirkung, andere Themen, auch Sprachengebet, vielleicht hier oder da schon mal gehört oder gelehrt oder praktiziert, hoffentlich auch herzlich eingeladen zu. Wir kommen manchmal im Beten an die Grenzen unserer Sprache. Manche früher, manche später. Und jetzt fängt der Geist Gottes an, die Sprache zu übernehmen und wir beten Dinge, die uns nicht bekannt sind. Aber wir spüren in unserem Herzen, wie es uns innerlich heilt, gut tut, erhebt, Klarheit schafft, eine innere Reinigung stattfindet, wenn wir im Geist anbeten, also der Geist Gottes unsere Sprache übernimmt. Und wir merken, weil Sprache tut ja was mit unserem Hirn. Auch die Sprache, die wir nicht gelernt haben, tut was mit unserem Hirn. Jetzt sind wir beim Sprachengebet. Wort der Weisheit. Alpha will deutlich machen, Leute, es gibt Grenzen, ja. Aber wenn du über deine Grenze gehst, der Geist Gottes nimmt dich hinein in Themen, in Gebiete, die einmal du brauchst, damit du dein Leben bewältigen kannst. Vertraue dem Herrn, verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Heißt nicht, dass du deinen Verstand ablegst, sondern verlass dich nicht schlussendlich auf deinen Verstand, sondern schlussendlich auf den Herrn, der auch deinen Verstand erleuchtet. Sag, Herr, mein Verstand ist zu gering. Ich kann mich in dieser Sache nicht drauf verlassen. Auch all meine Erfahrung, alles, was ich weiß, alles, was ich googeln kann, es reicht nicht aus, Herr. Ich brauche Weisheit. Was ist richtig bei den 10.000 Angeboten, die mir das Internet gibt? Was ist denn das, was richtig ist? Wort der Weisheit. So, zusammenfassend, soll ja ein bisschen anregen, weiter auch zum Gespräch und Hören und Mitgehen. Weisheit in meinem Alltag heißt also zu einem zugeben, wo und wenn ich ratlos bin. So, wer das nicht kann, der rennt halt ein Weilchen gegen die Mauer, bis er an seine Grenzen stellt und sagt, okay, ich habe es kapiert. Ja. Also eine Ohnmächtigkeit, eine Ratlosigkeit ist nicht Ende der Wirksamkeit, aber es ist ein Eingeständnis, ich bin an den Grenzen meiner Möglichkeiten. Wir als Familie, wir als Unternehmen, wir als Nation, ach, würde ich mir das wünschen. Ja. Wir auch als Deutsche, das fällt uns schon schwer, zuzugeben, wir sind ratlos hier. Aber das ist der Anfang der Weisheit. Zweitens, die Rechnung mit Christus in mir und mit dem Geist Gottes zu machen. Der Geist Gottes, der mir Weisheit gibt und Erkenntnis gibt und so viel mehr. Also rechne in deinem Alltag. Und ich hoffe, ich habe das praktisch genug gemacht und Glauben ein bisschen wieder fördern können, heute Morgen durch die Verkündigung, dass du zu, ja, das probiere ich aus. Ja. Ich will dich im Alltag erleben. Für mich selbst, aber auch für die, mit denen ich zusammentreffe, die um mich herum sind. Vielleicht darf ich ihnen über ihre Grenzen helfen durch dein Wort der Weisheit und Erkenntnis. Und drittens, das gehört auch mit dazu, die Bürden der Vergangenheit loslassen. Wenn wir uns immer in der Vergangenheit bewegen, sind wir nicht bereit, Neues zu tun. Das heißt auch manchmal loslassen, auch schmerzliches Loslassen, Bürden der Vergangenheit, wo sagt, bevor der nicht mir vergeben hat, mache ich gar nichts. Wie doof kann man nicht sein? Ja. Ich bin alt genug, dass ich darf sowas sagen. Gell? Ja. Aber loslassen und sagt, lass doch die Vergangenheit, integriere die Erfahrungen der Vergangenheit, so schmerzlich sie waren, sind Teil deines Lebens und so oberflächlich, dass es klingen mag, es ist doch wahr, dass alles, was wir erleben, Gott wird es zum Guten wenden. Und es wird dich stärken und es wird dich weiterbringen. Lehn es nicht ab, versuch es nicht loszukriegen, sondern integriere es als etwas, wo wir mit Gott zusammen durchgehen. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Ja? Also Bürden der Vergangenheit loslassen und neugierig bleiben. Neugierig bleiben. Okay, wir sind in Umbruchszeiten und es ist schmerzlich, dass ich Sachen loslassen muss oder ich merke, es geht so nicht mehr oder ich alles, was ich in meinem Studium gelernt habe, vieles davon passt nicht mehr. Ja. Loslassen, aber neugierig bleiben. Egal wie alt wir sind, neugierig bleiben. Wie die Kinder, die die Welt entdecken. Neugierig. Und Energie entfalten, um den nächsten Schritt, um was Neues zu entdecken, was Neues zu lernen. Und das mit Gott zusammen sagen, Herr, ich habe Lust darauf zu entdecken, wie geht's denn? In diesen Umbruchszeiten, in diesen neuen Zeiten, in diesen Themen der Herausforderung, wo wir drinstehen, persönlich oder in meinem Kontext, ich bleibe neugierig mit dir zusammen. Und dann kannst du davon ausgehen, deine Wunder kommen, deine Wunder passieren. Und du wirst erzählen können, die Gegenwart Gottes in unserem Leben ist real.